have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 4. November 2021. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Im niedersächsischen Herzberg am Harz wurde am Mittwoch, den 27. Oktober, ein Neonazi zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt. Das berichtete der Norddeutsche Rundfunk am vergangenen Donnerstag. Der Verurteilte hatte die Taten des Anschlags von Halle gutgeheißen. Bei dem rassistischen und antisemitischen Anschlag wurden 2 Menschen ermordet. 68 Menschen wurden angegriffen oder verletzt. Der Verurteilte hatte in den Sprachnachrichten auf Telegram die Taten des Anschlags gelobt, sowie im März 2020 in einer öffentlichen Gruppe auf Telegram nationalsozialistische Inhalte geteilt. Bereits 2017 wurde der Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt, da er geholfen hat, einen Sprengsatz für einen salafistischen Anschlag zu bauen. Aufgrund der jugendstrafrechtlichen Verurteilung wurde diese Tat nicht mit in das Verfahren aufgenommen. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh veröffentlichte am gestrigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz neue Erkenntnisse zur Ermordung von Uri Jalloh. Jalloh starb am 7. Januar 2005 in einer Polizeizelle in Dessau. Der britische Brandexperte Ian Peck hat den Tathergang rekonstruiert und einen künstlichen Körper und Matratze mit 2,5 Liter Benzin übergossen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich die nachgebaute Zelle, die Matratze und Jallos Leiche, wie sie auf Fotos zu erkennen ist, in einem ähnlichen Zustand befinden wie in der Rekonstruktion. Das bedeutet, dass der an den Händen und Füßen gefesselte Uri Jalloh von Polizeibeamten angezündet worden sein muss. Dabei wird angenommen, dass Jalloh zu diesem Zeitpunkt bewusstlos oder bereits tot war. Das Gutachten widerlegt zum zweiten Mal die Behauptungen der Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt, Uri Jalloh hätte sich selbst angezündet. Die Familie von Uri Jalloh stellt nun Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen die Oberstaatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Sie fordern die Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft, um den Mord an Uri Jalloh aufzuklären. In Thüringen hat es vergangenes Wochenende mehrere antisemitische Vorfälle gegeben. Das berichtete der MDR am Sonntag. In Nordhausen haben unbekannte Täter eine Skulptur zerstört. Diese war Teil einer Wanderausstellung zu jüdischen SportlerInnen. Die Figur zeigt den jüdischen Basketballspieler Ralf Klein. Auf einer Gedenkveranstaltung in der alten Synagoge in Gotha am vergangenen Freitag zeigte ein Mann wiederholt den Hitlergruß und rief neonazistische Parolen. Bei einer weiteren Gedenkveranstaltung an der alten Synagoge in Gotha zeigten 2 Personen am darauffolgenden Samstag wiederholt den Hitlergruß in Richtung der Teilnehmenden. Die beiden Personen sind bislang nicht identifiziert. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Rund ein Jahr nach den Ausschreitungen bei einer Querdenken-Demo in Leipzig will die Bürgerbewegung Leipzig wieder demonstrieren. Erneut mobilisiert sie bundesweit Corona-SkeptikerInnen, ImpfgegnerInnen und VerschwörungsmystikerInnen. Das antifaschistische Netzwerk Leipzig nimmt Platz, ruft zum Gegenprotest auf. Die tagesaktuelle Redaktion hat sich mit Uta von Platznehmen über die vergangene und kommende Querdenken-Demo unterhalten. Uta beobachtet die Bürgerbewegung Leipzig seit Beginn.
Am kommenden Samstag findet eine Querdenker-Demonstration in Leipzig statt. Ein Jahr zuvor kam es auch zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig. An dieser Demo nahmen tausende Menschen teil. Das Oberverwaltungsgericht genehmigte eine Teilnehmerzahl von 16.000 unter der Bedingung, dass Masken zu tragen sind. Gegen diese Hygieneauflagen wurde massivst verstoßen und Journalistinnen sowie die Polizei wurden angegriffen. Am Leipziger Ring durchbrach eine Gruppe der rechten Kampfsportszene Polizeisperren. Die Polizei wurde für ihre Untätigkeit im Verlauf der Demo kritisiert. Frau Fröhlich sieht die Verantwortung für die eskalierte Demo an anderer Stelle.
Die Verantwortung würde ich eigentlich überhaupt an niemanden wegschieben. Das sind ganz einfach die Querdenker gewesen. Also ich meine, sie hätten sich ja nur an die Auflagen halten müssen, dann wäre es auch nichts verboten geworden. Und dann hätten sie ja ganz normal ihre Demo machen können. Also haben sie ja im Grunde genommen auch. Es war halt bloß die Laufdemo verboten. Und dadurch, dass dann die Kundgebung abgebrochen wurde, da sich die ganzen Teilnehmer einfach nicht an ihre Auflagen gehalten haben, also die Masken aufzusetzen, waren dann sowieso alle aufgepusht. Beziehungsweise war der Wille da, diese Demo durchzuführen, egal komme was wolle. Also das, ich würde da gar keine Schuld auf irgendeinen Richter oder irgendwas schieben. Das ist meiner Meinung nach ganz einfach die Schuld der Querdenker.
Laut Frau Fröhlich ist die Querdenker-Szene eine Möglichkeit für rechte Gruppierungen, an die Öffentlichkeit zu treten und ihre Meinung zu verbreiten. Im Laufe des Frühjahrs im letzten Jahr und besonders bei der Querdenker-Demo im August in Berlin waren vermehrt Rechte zum Beispiel von der NPD dabei. Frau Fröhlich nannte als Beispiel noch die Bewegung Leipzig, die sich öffentlich nicht von Neonazis abgrenzt. Mittlerweile demonstrieren jedoch deutlich weniger Querdenker. Einige von ihnen haben sich aber auch radikalisiert.
Wenn man Chats mitliest oder bei Facebook da so eine Kommentarspalte und man kennt ja dann irgendwann mal die Leute, die das so rumkommentieren, teilweise was da verbal geäußert wird, das wäre vor einem Jahr noch gar nicht denkbar gewesen. Und es ist auf jeden Fall eine Radikalisierung zu beobachten. Und natürlich, dass weiterhin die rechten Akteure, also NPD, JN und die Interesse daran haben, an der Mitte der, oder in Anführungsstrichen Mitte der Gesellschaft anzudocken, halt sehr aktiv sind. Also jetzt am Wochenende auf jeden Fall, es wird wieder ein gemischtes Publikum werden, aber es rufen aus allen rechten Spektren in der Zwischenzeit Akteure auf, daran teilzunehmen. Und ja, also werden wir definitiv gehabt. Man muss ja auch noch sehen, es gibt ja die Bewegung Leipzig, die Bürgerbewegung Leipzig. Und die Bürgerbewegung Leipzig ist ja nun erst dieses Jahr entstanden. Und wirklich, also da kann man wirklich sagen, das sind Rechte im wahrsten Sinne des Wortes. Also Ex-NPDler ist der Anführer und JN ist dort aufgetreten. Und ja, die arbeiten halt, um das wahrscheinlich auch gar nicht so richtig realisieren zu wollen, mit Abwertung. Und das ist ja in dem Fall, also dass die Gegendemonstranten alle Kinder sind, dass sie dumm sind, dass sie arbeiten gehen sollen, obwohl wahrscheinlich die allermeisten in Lohn und Brot stehen. Und ja, das ist halt eine permanente Abwertung. Das hängt sicherlich auch daran, inwiefern es jetzt eventuell noch Einschränkungen gibt. Also ich stelle es mir insgesamt sehr chaotisch vor, weil man will, also die Bewegung Leipzig möchte 15 Uhr einmal um den Ring laufen, die Bürgerbewegung Leipzig will 19 Uhr auch nochmal um den Ring laufen, außerdem ist noch Fußballspiel von RB. Also ich stelle es mir ein bisschen chaotisch vor, weil auch die zu erwartenden Anreisenden weder zwischen der Bewegung Leipzig noch der Bürgerbewegung unterscheiden. Und das im Prinzip dann ein großer Aufwasch wird, wenn man es so sagen möchte. Also ich stelle es mir chaotisch vor.
Die zentrale Kundgebung des Gegenprotestes zur Querdenken-Demo, die um 15 Uhr um den Ring laufen möchte, findet um 14.30 Uhr am Augustusplatz statt. Die Fahrradzubringer-Demo geht 14 Uhr am Lindenauer Platz los. Infopunkte und Kundgebungen sind auch ab 14.30 Uhr am kleinen Willy-Brandt-Platz, am kleinen Wilhelm-Leuchner-Platz und an der runden Ecke. Die neue Corona-Auflage gilt ab Freitag. Es dürfen nur stationäre Kundgebungen abgehalten werden. Daher finden die Zubringer-Demos aus dem Süden und Osten nicht statt. Vor genau 10 Jahren wurden die brutalen und gezielte Morde des nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, bekannt. Zwischen 2000 und 2007 ermordeten Uwe Mundlos, Uwe Bernhard und Beate Zschäpe 10 Menschen. Das Netzwerk enttarnte sich damals selbst. Heute gilt der NSU-Komplex und die damit verbundene rechte Gewalt in der Bundesrepublik noch immer nicht als aufgeklärt, trotz eines 4 Jahre langen Prozesses gegen einige TäterInnen und Komplizen. Viele antifaschistischen Initiativen begleiten den Prozess und versuchen, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zum NSU-Komplex zu leisten. Eine davon ist NSU-Watch.
Die Überlebenden des Holocaust und des faschistischen Verbrechens müssen bis heute, 73 Jahre später, noch immer um Anerkennung, Respekt, um Entschädigung kämpfen. Es muss aufhören mit dem respektlosen Umgang mit Betroffenen. Nie vergessen, nie verzeihen. Hicho Nutmadık, Unutmayacağız.
Lauter Applaus für die Rede von Ibrahim Arslan 2017 in Mölln. Arslan ist Überlebender des rassistischen Brandanschlages in Mölln von 1992. Seitdem kämpft er gegen Rassismus und dafür, dass die Betroffenen rechter Gewalt mehr Gehör finden. Gerade diese Betroffenenperspektive fehlt laut ihm in der Öffentlichkeit.
Und auch wir als Opfer eines mörderischen neofaschistischen Brandanschlags der 1990er Jahre müssen darum kämpfen, ein Gedenken nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Opfer und Betroffene werden in eine Ecke geworfen, als würden sie in der Geschichte keine Rolle spielen.
Am heutigen Tag vor 10 Jahren enttarnte sich der nationalsozialistische Untergrund, der NSU. Insgesamt 10 Morde, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle wurden vom nationalsozialistischen Untergrund geplant und durchgeführt. Der NSU wird oft als Trio beschrieben, diese Bezeichnung wird der Tragweite der Gruppe jedoch nicht gerecht.
Also wir haben diesen Prozess von Anfang an kritisiert und vor allen Dingen auch die Anklageschrift, die von einem isolierten Trio NSU ausgeht, ohne viele MitwisserInnen und vor allen Dingen ohne staatliche Verantwortung. Und von diesem Punkt der Anklage ist die Bundesanwaltschaft nie abgerückt, obwohl es innerhalb und außerhalb des Prozesses ganz andere Erkenntnisse gibt. Das heißt, diese 5 Angeklagten und auf der Anklagebank, das sind nicht genug Angeklagte gewesen. Dort hätten viel mehr Neonazis sitzen müssen, aber eben auch Verantwortliche aus den Behörden.
Das findet Caro Keller. Sie ist Redakteurin beim Blog NSU Watch. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit zu den Verbrechen des NSU zu leisten und den Prozess sowie das Gedenken an die Straftaten kritisch zu begleiten und zu dokumentieren. Sie beobachten auch aktuelle Prozesse, wie zum Beispiel den zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Fretterode-Prozess. Im Juli 2018 fällt das Urteil im Prozess um den NSU. Beate Zschäpe und 4 Mitangeklagte werden schuldig gesprochen. Zschäpe wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Fast alle Angeklagten legten Revision gegen die Urteile ein, alle ohne Erfolg. Fast 4 Jahre lang zog sich der Prozess in die Länge. Genug Zeit für umfassende Aufklärungsarbeit, sollte man meinen.
Dass der Prozess dann so lange gedauert hat, das liegt nicht unbedingt an der Beweislage, sondern das liegt an unterschiedlichen Faktoren, unter anderem, weil es auf der Anklage- und Verteidigungsbank immer wieder zu so Dingen kam wie Befangenheitsanträge, der Wechsel der Verteidigung von Beate Zschäpe. Das lag daran, dass viel, viel ausgefallen ist. Also das heißt, man hätte 5 Jahre Zeit für Aufklärung gehabt und das wäre auch richtig, da hätte der Prozess sehr viel mehr leisten können. Es wurde aber verweigert. Also es wurde nur das NSU, nur das Netzwerk in Chemnitz näher in Blick genommen, aber nicht das in Zwickau, wo sie dann gelebt haben, von wo aus alle Morde begangen wurden. Nicht die Netzwerke in den Tatortstädten, obwohl die Nebenklage dafür gekämpft hat und sehr stichhaltige Beweisanträge gestellt hat, wurden die alle oder zum Großteil abgelehnt, obwohl das wichtiges Wissen hätte generiert werden können. Das heißt, dieser Prozess, man hat ihn am Anfang kritisch gesehen, aber natürlich hatten wir die Hoffnung, dass der Senat den Blick öffnen wird für das Netzwerk des NSU, für die Verantwortung der Behörden, dass sie wirklich benennen, was dort passiert ist. Das wurde dort verweigert.
Ibrahim Arslan kämpft dafür, dass Betroffene rechter Gewalt mehr in den Fokus gerückt werden. Er kritisiert die mediale Berichterstattung.
Die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen uns, dass leider meist die Täterperspektive in der Gesellschaft interessant ist. Sie sind es doch, die Menschen töten und trotzdem verehrt werden. Fragen wir uns einfach mal selbst, wie viele hier in diesem Raum denn die Opfer der NSU oder andere rassistischer Morde kennen oder vorher kannten. Wir wissen aber alle, wer hier Beate Zschäpe ist. Dies ist beschämend und respektlos.
Caro Keller übt Kritik am Ablauf des Prozesses.
Dieser Prozess wurde immer mehr zu einem Ort der Täter und Täterin, wo sie sich auch wirklich einfach sichtlich wohlgefühlt haben. Und am Ende des Prozesses haben die Nazis geklatscht. Und das leider auch zu Recht. Von diesem Prozess ging ein Zeichen aus an die terroraffine Neonazi-Szene, dass man einfach so weitermachen kann, wie man das vorher gemacht hat und dass einem dann sozusagen nichts blüht. Und das hat ja die Geschichte in der Bundesrepublik, zum Beispiel mit dem Mord an Walter Lübcke, seit dem Ende des Prozesses sozusagen gezeigt.
Der Bayerische Rundfunk schreibt 2014 in einem Artikel namens 3 Jahre NSU-Verfahren über Täter, Helfer und Hinterbliebene, dass der NSU-Prozess der wichtigste Strafprozess seit der Wiedervereinigung sei und der größte und kostspieligste, der in Deutschland je gegen Neonazis geführt worden sei. Die Wirkung, die sich Betroffene und AntifaschistInnen in Deutschland von diesem wichtigen Prozess erhofften, blieb jedoch größtenteils aus. Rechte Gewalttaten werden weiter verübt und nur teilweise von Gerichten als solche anerkannt und verurteilt. Der Mythos der EinzeltäterInnen und die Ignoranz gegenüber rechter Netzwerke besteht weiterhin. Dafür sorgt nicht zuletzt der mediale Fokus auf die angeklagten TäterInnen. Caro Keller spricht jedoch auch von positiven Beispielen, bei denen ein Lerneffekt aus dem NSU-Prozess erkennbar ist.
Wir beobachten verschiedene Prozesse und stellen dort Unterschiedliches fest. Also es gibt Veränderungen, beispielsweise hat sich die Nebenklage im Prozess gegen den Attentäter von Halle sehr viel Raum erkämpfen können. Das war im NSU-Prozess so nicht möglich, wurde dort nicht eben ermöglicht. Es wurde versucht, Raum zu kämpfen, es wurde auch Raum erkämpft im NSU-Prozess durch die Nebenklage, aber eben nicht zum Beispiel in dem Maße, wie es im Halle-Prozess der Fall ist. Das sehen wir schon als eine Folge auch des eines U-Prozesses. Aber es gibt eben auch Verfahren, es gab einen Anschlag auf eine Moschee mit einer Rohrbombe im Jahr 2015, 2016 in Dresden. Da hat das Gericht nochmal richtig Nachermittlungen gemacht, wie es auch notwendig ist und wie es auch sozusagen die Pflicht ist von Gerichten, die aber nicht immer wahrgenommen wird.
Nichtsdestotrotz handelt es sich bei diesen positiven Entwicklungen um einen kleinen Teil im Gesamtkontext. Zumal sich Betroffene und NebenklägerInnen ihr Gehör immer hart erkämpfen müssen. Die Selbstenttarnung des NSU schlug die größten Wellen unter Betroffenen und antifaschistischen Organisationen, nicht aber in der Justiz und in der breiten Öffentlichkeit. Auch das Team von NSU Watch will die betroffenen Perspektiven stärker in ihrer Arbeit verankern. Caro Keller zitiert hier auch Ibrahim Aslan.
Angehörigen, Betroffene sind die Hauptzeugen des Geschehenen, sie sind keine Statisten und Statistinnen. Und genau das versuchen wir auch in unserer Arbeit sichtbar zu machen. Wir haben uns vernetzt mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit Überlebenden und versuchen, ihre Perspektiven solidarisch in den Vordergrund zu stellen, da auch irgendwie ein Medium zu bieten. Die Perspektive der Betroffenen ist in den letzten Jahren viel mehr in den Vordergrund gerückt, weil sie dafür konkret gekämpft haben. Also dieser Raum ist erkämpft worden, der ist nicht gegeben worden. Es ist nicht, weil sich die Gesellschaft von alleine dafür interessiert, sondern es ist erkämpft worden. Und deswegen ist es heute eben möglich, den Betroffenen, den Angehörigen, Überlebenden zuzuhören. Und das ist wirklich zentral. Dort lernt man, was rechter Terror bedeutet. Dort lernt man, wie man solidarisch handeln kann. Und dort geht es natürlich auch um Empathie.
Um einen Teil zur Aufklärungsarbeit beizutragen, veröffentlichte NSU Watch 2020 ein Buch mit dem Titel Aufklären und Einmischen. Der NSU-Komplex und der Münchner Prozess. Dabei geht es in dem Buch gar nicht so sehr darum, einfach den Prozess nachzuerzählen. Der brachte ja nicht die gewünschte Aufklärung. Stattdessen wird anhand der AkteurInnen des Prozesses die Analyse des NSU-Komplexes vermittelt. Auch die Betroffenen und NebenklägerInnen sind ins Buch integriert.
Wenn es um die Angehörigen, die Nebenklage geht, unser erstes Kapitel, es ist also vorangestellt, diesem Buch. Damit beginnt das Buch, weil für uns eben die Nebenklage im Mittelpunkt gestanden hat. Im NSU-Prozess geht es natürlich auch um die rassistischen Ermittlungen. Was haben die Angehörigen, Betroffenen vor 2011 erlebt? Geht es um die Demonstration 2006, als sich verschiedene Angehörige der Ermordeten der Mordserie zusammengetan haben, um in Kassel und in Dortmund Demonstrationen zu organisieren, zu fordern, kein zehntes Opfer und das in Richtung rechts ermittelt werden soll. Und die Mehrheitsgesellschaft hat das einfach nicht gehört und auch wir als AntifaschistInnen haben das nicht gehört.
Die Aufklärungsarbeit zum NSU-Komplex ist also lange noch nicht abgeschlossen. Caro Keller fordert vor allem, dass das zugrunde liegende Wissen über rechten Terror und rechte Netzwerke endlich genutzt wird.
Es geht ja zum einen um Aufklärung, aber auch um Aufarbeitung und vor allem um Konsequenzen. Also das Wissen darum, wie man rechten Terror verhindern kann, das liegt sozusagen auf dem Tisch. Also rechte Netzwerke ermitteln, entwaffnen, zerschlagen, institutionellen Rassismus in den Behörden, rechte Netzwerke in den Behörden irgendwie auflösen, zurückdrängen. Aufklären, rechte Ideologien in der Gesellschaft zurückdrängen, rechten Bewegungen etwas entgegensetzen, die sie nicht akzeptieren, weil sie eben rechten Terror den Rücken stärken. Also das heißt, es geht zum einen darum, natürlich Antworten zu finden, aber eben auch Konsequenzen daraus zu ziehen.
Heute ist es exakt 10 Jahre her, dass Mundlos und Bernhard sich am 4.11.2011 nach einem gescheiterten Banküberfall erschossen und Schäpe anschließend ihre Wohnung in Brand setzte, tagelang durch die Republik irrte und sich schließlich selber den Behörden stellte. Ermöglicht wurde das jahrelange Morden durch ein breit gefächertes HelferInnen-Netzwerk, dessen Mitglieder weitestgehend bis heute unbehelligt agieren können. Dass sich der NSU selbst enttarnen konnte, ist kein Zufall. Durch das jahrelange Verdrängen, Verharmlosen und Unterstützen rechter Strukturen konnte der NSU entstehen und gedeihen. Daran erinnert eine Demo am kommenden Samstag in Zwickau. Sie beginnt um 14 Uhr. Eine gemeinsame Anreise aus Leipzig startet um 12.30 Uhr am Bahnhof in Connewitz. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Raphael Blumstock, der damals 28-jährige Raphael Blumstock wird am 4. November 1990 in Ulm ermordet. Raphael war politisch engagiert. In der Nacht seines Mordes war er noch bei einer Wohnungsbesetzung dabei. Er trug gelegentlich Frauenkleider und schminkte sich, war aber laut ZeitzeugInnen nicht in der schwulen Szene aktiv. Trotzdem legte die Polizei in ihren Ermittlungen einen Fokus auf Raphaels sexuelle Orientierung und ermittelte zunächst in der Ulmer schwulen Szene. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Auf der Internetseite der autonomen Ulmer Gruppe Kollektiv 26 wurde eine ausführliche Recherche veröffentlicht. Die Autoren halten ein rechtes Tatmotiv für naheliegend. Immer wieder wurde der Polizei in den vergangenen 30 Jahren vorgeworfen, nicht richtig ermittelt zu haben. Raphael Blumstock wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Daniela Peierl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zillenbiller und Ruth Zillenbiller. Am 1. November 1999 erschießt der 16-jährige Martin Peierl in Bad Reichenhall zuerst seine 18-jährige Schwester Daniela, dann die NachbarInnen Ruth und Horst Zillenbiller und Karl-Heinz Lietz. Weitere 6 Personen werden schwer verletzt. Zuletzt tötete sich der Täter selbst. Im Zimmer des Täters findet die Polizei aufgemalte Hakenkreuze, Hitlerbilder, Gewaltvideos, rechtsextreme CDs und ausländerfeindliche Parolen. Trotzdem wird ein rechtsextremer Hintergrund ausgeschlossen. Daniela Peierl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zillenbiller und Ruth Zillenbiller werden von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Belait Balal. Belait Balal stirbt am 4. November 2000 an den Spätfolgen eines rassistischen Angriffs. Der marokkanische Asylbewerber wird am 8. Mai 1993 von 2 rechtsextremen Skinheads in einer Gaststätte in Belzig in Brandenburg schwer verletzt. Einer der Täter wird zu einer 5-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, der andere zu Arbeitsstunden und eine Geldstrafe von 300 Mark. Belait Balal hat bis zu seinem Tod mit den gesundheitlichen Folgen des Angriffs zu kämpfen. Er wurde 42 Jahre alt. Belait Balal wird erst seit 2015 von der Landesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Vor allem am Samstag ist viel los. Wir beginnen aber zuerst mit dem morgigen Freitag. Morgen am Freitag, dem 5. November 2021, gibt es eine Demo in Kassel wegen der Inhaftierung von Lina. Mehr Infos findet ihr unter Soli Antifa Ost. Am Samstag, den 6.11.2021, gibt es eine Demo in Zwickau anlässlich des 10. Jahrestages der Selbstenttarnung des NSU. Eine gemeinsame Anreise aus Leipzig startet um 12.30 Uhr am Bahnhof in Connewitz. Am Samstag findet auch der Gegenprotest zu den QuerdenkerInnen in Leipzig statt. Das antifaschistische Netzwerk Leipzig nimmt Platz, organisiert den Gegenprotest und es gibt Infopunkte und Kundgebungen ab 14.30 Uhr am kleinen Willy-Brandt-Platz, am kleinen Wilhelm-Leuchner-Platz und an der runden Ecke. Am Abend vom Samstag, den 6.11., findet eine Diskussion im Werk 2 statt, unter dem Titel Die Polizei als politische Akteurin. Das Ganze beginnt um 18 Uhr und endet um 20 Uhr. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 4. November 2021.